Stell deine Fragen. In dieser Woche feiern wir nach 12 Wochen das Abschlussfest vom Alpha-Kurs, einen Glaubenskurs des Grundkurs. Uiuiui. Alles in Ordnung? Störung am Vorrang. Also, vielen Dank nochmal für den Song. Jetzt sind wir alle dabei. 11 Wochen lang konnte jeder seine Fragen loswerden. Die Fragen stellen, die er hat und mitbringen. Und ich glaube, dass das wesentlich zum christlichen Glauben gehört, dass er Fragen aushält. Wer ein Glaube, der Fragen zulässt, ist ein starker Glaube. Und viele Texte der Bibel lassen eintauchen in eine Begegnung zwischen Gott und Mensch, zwischen Jesus und Mensch, und eine Frage entsteht, die gestellt wird. Und ich möchte uns heute auch in einen Text verstricken, in eine Begegnung mit Jesus, wo jemand zu Jesus kommt, ja, er sogar zu ihm läuft, weil er eine Frage loswerden will. Und halten wir das schon mal fest, Jesus lässt sich fragen. Du bist mit deinen Fragen willkommen. Und du bist in der christlichen Gemeinde und Gemeinschaft willkommen mit deinen Fragen. Mit echten Fragen, denen du ringst. Das, was du mitbringst. Und für uns als Alpha-Team ist es das größte Kompliment, wenn jemand nach 11 Wochen immer noch sagt, ich konnte da meine Fragen stellen. Ich wurde ernst genommen. Und auch meine Meinung wurde angehört. Und wir als Mitarbeiter, wir haben auch unsere Fragen. Meistens stelle ich am Anfang des Kurses die Frage, wenn sich herausstellen sollte, dass es Gott gibt, am Ende deines Lebens, welche Frage würdest du ihm stellen? Und viele kommen schon mit einer Frage und es sind meistens die schwersten Fragen. Natürlich gehört zum Fragen auch Antworten. Und mich hat ein Aha-Moment in meinem Theologiestudium total verändert. Und zwar haben wir gemeinsam dieses Buch gelesen von Emil Brunner, einem reformierten Schweizer Theologen, Wahrheit als Begegnung. Und der hat entfaltet, dass Gott den Menschen damit würdigt, dass er ihn anredet und dass der Mensch antworten kann. Dass er frei ist zu antworten. Dass dieses Zusammenspiel von Gott und Mensch darin besteht, dass der Mensch als Gegenüber Gottes geschaffen ist, zu einer Beziehung, dass Gott jetzt dasteht mit seinem Geschenk und sagt, möchtest du? Und der andere kommen kann und frei ist zur Antwort. Frei ist. Und seitdem hat für mich Verantwortung einen ganz edlen Klang, weil es ist Teil der Würde des Menschen, dass er antworten darf und dass er angesprochen wird. Und mit diesem positiven Vorurteil lese ich jetzt auch den Bibeltext, den ich gleich verlese, weil da einer mit seiner Frage zu Jesus kommt, der bestürmt ihn quasi, er läuft auf ihn zu und will die unbedingt loswerden und achtet auch mal auf die Körpersprache im Text. Jesus antwortet 3-mal mit Worten und 1-mal mit seiner Körpersprache und der Fragesteller hat auch am Anfang eine ganz starke Körpersprache, 1-mal antwortet er auch oder 2-mal und am Ende antwortet er auch mit seinem Körper. Ich lese uns Markus 10, 17 bis 22. Als er hinausging auf den Weg, lief einer herbei, kniete vor ihm nieder und fragte ihn, guter Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Aber Jesus sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als der eine Gott. Du kennst die Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst niemanden berauben, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Er aber sprach zu ihm, Meister, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend auf. Und Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eins fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast, und gib's den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Er aber wurde betrübt über das Wort und ging traurig davon, denn er hatte viele Güter. Der Fragesteller beginnt mit einer Anrede: Guter Meister. Und diese Anrede ist schmeichelhaft. Normalerweise sagst du vielleicht zu deinen Eltern früher oder auch jetzt noch: Mama oder Papa, Mom, Dad. Aber wenn man dann sagt: Liebe Mama, lieber Papa, liebe Mama, dann merkt man manchmal schon, ja, da will jemand was. Und der Mann, der spricht hier auch mit seinem Körper. Er läuft ihm entgegen, er kniet nieder. Und das sind außergewöhnliche Gesten. Auch gegenüber einem berühmten Rabbi, einem Lehrer, war das nicht das normale Maß. Und diese Anrede, guter Meister, ist mehr als üblich. Und wie reagiert Jesus auf diese Anrede? Ja, Jesus lässt sich nicht schmeicheln, er lässt sich nicht einwickeln. Der antwortet: Was nennst du mich gut? Und er weist den Fragesteller darauf hin, dass es nur einen einzigen Gott gibt, der gut ist. Dass kein Mensch Gott gleich verehrt werden soll. Jesus war Jude und mit dem Satz: Höre Israel, der Herr unser Gott ist einzig. Aus 5. Mose 6, Vers 4 bekennen Juden bis heute die Einzigartigkeit Gottes. Und Jesus sagt damit: Gott allein ist gut. Er ist der Einzige. Und was gut ist, das entscheidet Gott. Du sollst keinen Menschen auf den Thron setzen. Wie sehr du diesen Menschen auch verehrst oder von ihm beeindruckt bist oder den Menschen liebst, setze keinen Menschen auf den Thron. Jesus möchte als Mensch nicht umschmeichelt werden, nicht eingewickelt werden. Und er stellt das sehr kurz und klar dar. Aber die Frage, die er gestellt bekommt, die nimmt er ernst. Der Text erzählt von diesem reichen Mann, der sein Erbe antreten will. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu ererben? Ja, was muss ich tun, um ein Erbe anzutreten? Ein Erbe ist kein Verdienst. Ein Erbe ist ein unverdientes Geschenk. Ein Erbe bleibt auch ein Geschenk. Und schon die alten Israeliten haben das im Glauben ergriffen, dass sie eigentlich gar nicht das Land ererben sollen, also tatsächlich ein Territorium, sondern sie haben immer mehr angefangen zu beten, dass Gott ihr Erbe ist. Steht in 5. Mose 10, Vers 9 oder der Beter vom Psalm 16 betet auf einmal: Der Herr, das heißt, Gott ist mein Gut und mein Erbteil. Gott wird zum Erbe. Oder Psalm 73, wenn mir gleich Leib und Seele verschmachten, so bist doch du, Gott, allezeit meines Herzens Trost und mein Erbteil. Auf einmal ist das Erbe nicht etwas, das ich haben kann, das ich betreten kann, das ich besitzen kann. Nein, diese innige Beziehung zu Gott, die ewige Gemeinschaft zu Gott, das ist das Erbe. Und der Mann begegnet Jesus mit der Frage: Wie muss ich mich denn verhalten, dass ich mit Gott in einer unzerstörbaren, ewigen, andauernden Beziehung leben kann, dass Gott mir das vererbt? Und Jesus gibt die Frage zurück an den Fragesteller. Zunächst: Na, du kennst doch die Gebote. Dann nennt er stellvertretend einige soziale Gebote der zweiten Tafel der 10 Gebote. Und eigentlich sagt er dem Fragesteller damit: Du kennst doch die Maßstäbe, wie man sich verhalten soll für dein Handeln, für dein Gewissen und für die Ethik. Nicht töten, nicht Ehe brechen, nicht stehlen, nicht falsch Zeugnis reden, niemanden berauben. Meister, das habe ich gehalten von Jugend auf. Ihr habt euch gerade so gemütlich eingerichtet beim Sitzen, ich merke das schon. Und jetzt habe ich eine Herausforderung für euch. Und einigen mögen sowas gar nicht, aber die anderen finden das toll. Ich möchte euch bitten, mal aufzustehen und eine kleine Übung zu machen. Suche dir bitte einen Partner, eine Partnerin in deiner Nähe, einen anderen Menschen und entscheidet kurz, kommt zusammen, wer ist von euch A und wer B? Ganz kurz, einer ist A, anderer B. Okay, und jetzt. Derjenige, der A ist, versucht dich jetzt mal hineinzufühlen und entweder etwas zu sagen oder allein durch seine Körpersprache deutlich zu machen: Meister, das habe ich gehalten, immer. Meister, das habe ich alles gehalten, immer. Und nimm mal eine Körperhaltung ein, die das für dich ausdrückt, wie du das empfindest, vielleicht mit einer anderen Tonalität als ich. Und wenn du möchtest, sag auch den Satz. Und der andere schaut sich das mal an oder hört sich das an. Okay, okay. Wir können jetzt keine große Austauschrunde machen, aber ja, der eine hat sich vielleicht groß gemacht. Meister, das habe ich gehalten, immer. Der andere fragt, ja, Meister, das habe ich gehalten, immer. Einer macht sich klein. Wie hat sich das angefühlt beim Hören, beim Sehen? Nehmt wieder Platz. Dieser Mann stellt sich selbst ein gutes Zeugnis aus. Nach den Maßstäben, die bekannt waren. Und er sagt, ich bin in Ordnung. Ich habe das alles gehalten. Und der Mann im Text hat das gemessen, was er geleistet hat. Und der Maßstab ist der, der bekannt war. Und nach dem Maßstab bekommt er eine gute Note. Man stellt sich selbst ein gutes Zeugnis aus. Im Judentum war man mit 13 Jahren religionsmündig und man ging als Teenager in die Verantwortung vor Gott und für sein Handeln. Man lernte die Gebote auswendig und man übernahm Verantwortung. Ja, ich habe das alles gehalten, ich habe mich daran gehalten. Und der Apostel Paulus kann das später noch steigern. Der sagt in Philipper 3, Vers 6, nach den Regeln des Gesetzes, nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, bin ich untadelig gewesen. Philipper 3, 16. Und Jesus zweifelt das nicht an bei den Fragestellern. Er stellt auch keine detektivischen Nachfragen, ob da nicht doch irgendeine klitzekleine Gebotsübertretung übersehen wurde und ob das denn wirklich stimmt. Er erkennt diesen Eifer, diese ernsthafte Haltung, ein gutes Leben führen zu wollen, nach den Regeln. Jesus ändert den Maßstab. Trotzdem, er möchte eigentlich, dass er nach einem anderen Maß misst, als nach dem er sich bisher vermessen hat. Er denkt, ich habe genug getan, ich habe das Richtige getan. Was muss ich denn jetzt noch alles tun? Und was tut Jesus? Und Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb. Man könnte auch übersetzen, Jesus sah ihn an und umarmte ihn. Und wenn du nochmal zurückdenkst an die Szene eben, meistens entsteht bei so einem Satz, das habe ich alles getan, immer eine Distanz. Ein Abstand, egal mit welchem Ton derjenige das sagt. Aber Jesus sieht ihn an, gewinnt ihn lieb, nimmt ihn in den Arm und dann spricht er zu ihm. Diesem eifrig Suchenden nach Gemeinschaft mit Gott, nach einem gerechten Leben, zeigt Jesus körpersprachlich Zuwendung, Annahme. Jesus blickt ihn an, legt ihm den Arm auf die Schultern und er entdeckt, dass offenbar dieser Mann nicht nur darauf aus ist, irgendeine Frage zu stellen. Das ist keine Testfrage, es ist auch keine Scheinfrage, es ist auch kein Vorwand, diese Frage. Wenn sich Wahrheit als Begegnung ereignet, dann entsteht wirklich ein heiliger Moment der Wahrhaftigkeit. Und Jesus begegnet diesem Ratsuchenden aus Wertschätzung heraus, aus Liebe, aus Annahme heraus und sagt zu ihm ein provozierendes Wort. Jesus sah ihn an, gewann ihn lieb und sprach, eins fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast, gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Jesus gibt dem Mann eine sehr überraschende Antwort. Was fehlt ihm? Er hat doch alles. Er fragt nach Gott, er richtet sein Leben nach Gott aus. Nach den Geboten, die er kennt, hat er ein Gebot übersehen? Muss er sich noch mehr anstrengen? Was soll ich denn noch alles tun? Jesus stellt hier keine zusätzliche Forderung, nicht ein elftes Gebot. Jesus will ihn auch nicht zu einem Premium-Christen unter den Heiligen machen. Er fordert kein zusätzliches Werk, sondern eine neue Haltung. Er sagt zu ihm, du hältst was fest mit zwei Händen. Du kannst meine Liebe nicht annehmen. Du hast die Hände gar nicht frei für meinen Handschlag, für meine Umarmung. Und er fragt ihn nach einem Schritt des Glaubens, Jesus ganz zu vertrauen. Das loszulassen, was ihr festhält. Und er ruft ihn, komm, folge mir nach. Er ruft ihn zum Vertrauen zu Gott. Sein Leben, sein ganzes Leben auf Gott zu setzen. Nicht noch mehr zu tun, sondern was anderes zu tun. Und er schenkt ihm eigentlich Fragen. Woran klammerst du dich? Woran klammere ich mich? Worauf verlasse ich mich eigentlich? Was müsste ich loslassen, um Gott ganz zu vertrauen? Wir haben ja diesen Mann mit den Koffern hier vor Augen gehabt. Er hieß, glaube ich, Olaf. Haben uns bestimmt alle überlegt, was hat er wohl in den Koffern? Was hält er fest? Wir sind vor einem Jahr umgezogen. 2 von 3 Kindern wohnen nicht mehr und wir mussten unseren Wohnraum verkleinern. Das haben wir selber entschieden. Und für mich war damit eine schwere Entscheidung verbunden, nämlich ein Drittel meines Hab und Gutes zu reduzieren, was ich in 50 Jahren angesammelt hatte. Das war alles wohlgeordnet, es war jetzt nicht chaotisch, aber ich hatte bis zum letzten Umzug noch Schulhefte, Klausuren aus Schulzeiten, Manuskripte, erste Andachten als Jugendlicher, Predigten, alles Mögliche hatte ich aufbewahrt, 30 jahrelang letztlich. Und immer wieder ist das mit umgezogen. Vielen Dank an all die Helfer, die dabei immer geholfen haben. Manuskripte, Hefte, Bücher. In der Psychologie nennt man sowas Objektliebe, weil man mit einem Gegenstand mehr verbindet als die Nützlichkeit. Es geht um ein Lebensgefühl, etwas, was man damit mal gemacht hat. Es ist eine Erinnerung an die Zeit, in der man das benutzt hat. Und natürlich, weil man es ja vielleicht irgendwann nochmal gebrauchen könnte, logisch, oder nochmal lesen könnte. Man möchte eigentlich mit dem, was man sammelt, etwas festhalten. Und das ist ja sinnbildlich, nicht nur für materielle Dinge. Das war damals so schwer, so schön, und deswegen fällt Loslassen schwer. Alles, was du festhältst, was du sammelst, das verleiht dir Sicherheit. Es macht das Leben aber noch schwerer. Sicherheiten loszulassen, Gott ganz zu vertrauen, das ist ein großer Schritt in allen Lebensbereichen. Und der Mann hatte ganz viel, was ihm ganz wichtig war. Er antwortet Jesus, indem er sich abwendet. Der Reiche aber, er aber, wurde betrübt über das Wort und ging traurig davon, denn er hatte viele Güter. Ja, Veränderungen brauchen Zeit und Geduld. Und wie gerne wüsste ich, wie die Geschichte weitergegangen ist. War dieses Weggehen schon das Ende? Mit Sicherheit ist ihm die Begegnung mit Jesus noch nachgegangen. Wie war das am nächsten Morgen? Jesus lässt ihm diese Freiheit zu antworten. Und er lässt jedem von uns die Zeit, die du brauchst, um zu antworten. Jesus würdigt jeden, der noch nicht loslassen kann, mit Respekt, mit Geduld. Jesus rennt dem Mann auch nicht sofort hinterher. Und Jesus handelt auch den Preis des Vertrauens nicht runter. Er macht es nicht angenehmer. Fand ich interessant, in eurer modernen Interpretation des Stückes zu sagen, naja, auf Vorrat, So ein bisschen ist das natürlich schon so, dass Jesus diese Einladung, komm, folge mir nach, ausgesprochen auch so meint. Und die gilt. Und ich kann tatsächlich zurückkommen und sagen, du hast doch mal gesagt, komm, folge mir nach. Jetzt will ich es tun. Auf diese Aufforderung antworten zu dürfen, darin liegt die Würde und auch unsere Verantwortung als Menschen. Was müsstest du loslassen, um Gott zu vertrauen? Wie verbindet sich dein Vertrauen mit deiner Antwort und wird zur Verantwortung? Warum sollte ich überhaupt Dinge loslassen, um mit Gott in Verbindung zu kommen? Er verspricht dir etwas Großartiges, einen Schatz im Himmel. Und wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Jesus macht jedem, der zu ihm kommt, ein wunderbares Versprechen. Ewiges Leben, ein Schatz im Himmel. Weggemeinschaft mit Jesus Christus, die jetzt schon anfängt. Und einen Weg, der zum ewigen Leben führt. Komm, folge mir nach, sagt Jesus. Und nicht allen, die mit ihm gingen, hat Jesus gesagt, dass sie alles verkaufen sollen. Manche in seiner Nachfolge behielten ihr Geld und unterstützten ihn auf dem Weg seiner Nachfolge dauerhaft. Er hat nicht zu allen gesagt, verkaufe alles. Nur denen, die jetzt ganz erleichtert sind. Nur denen, die jetzt denken, ach, dann habe ich ja nochmal Glück gehabt. Ich habe mal über diesen Text gepredigt, anders als heute. Es ist lange her, da hat mich ein großer Unternehmer mit 12.000 Mitarbeitern zugehört. Und er hat mir hinterher so gedankt für die Predigt. Ich dachte, irgendwas hat der nicht gehört. Aber vielleicht ja doch. Also denn die Frage ist ja, was ist dieses alles, was ich noch festhalte? Was ist dieser Schatz, der mir im Moment noch wichtiger ist? Irgendwas, wo ich mein Herz dran hänge, wo ich vielleicht sogar Schatz zu sage. Das können Dinge sein, es können Gewohnheiten sein, es können Menschen sein, an welche ich mein Herz mehr hänge, als es gut wäre, um Gott folgen zu können. Oder ein Bild von mir selber, das zu meinem Schatz wird. Du wirst einen Schatz im Himmel haben. Weißt du, wer dein Schatz im Himmel ist? Nach der Bibel ist das Gott selbst. Dein Schatz, deine Perle, deine Sehnsucht, dein Sehnsuchtstiller. Der Schatz der Verheißung der Bibel, der Schatz des Evangeliums ist die innere Verbindung mit Gott von deinem Herzen zu seinem Herzen. Lass los, was du festhältst, was dich noch hindert. Dann wird dein Herz ganz bei Gott sein. Sogar deine Sorgen kannst du loslassen. Sogar die Angst, zu kurz zu kommen. Die Angst, Schaden zu nehmen, der Wunsch, ganz groß rauszukommen oder der Eindruck, ganz unbedeutend zu sein, der Wunsch, die Zukunft jetzt steuern zu können und endlich in gute Richtung leiten zu können. All das, wenn du das noch in den Händen hältst, kannst du Gott abgeben. Das ist scheinbarer Reichtum. Alles, was mich hindert, die Liebe Gottes zu spüren, seine Umarmung in Anspruch zu nehmen, sein Geschenk anzunehmen, loszulassen, wie ein Stein. Bei dem einen loszulassen, der gut ist, dem einzigen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der seinen Sohn gesandt hat zur Erlösung, um diese Trennung zwischen ihm und Gott aufzuheben und der mich erlöst von allem haben müssen und haben wollen und noch mehr sein wollen zu müssen oder zu wenig zu sein. Und wenn mehr Menschen ihr Herz an Gott hängen, haben sie auch die Hände freier zu geben, freigebig zu sein. Und das wird den Armen dieser Welt helfen. Wir haben viele Menschen, die arm sind, materiell und auch auf andere Weise. Nachfolger Jesu lernen dann, freigebiger zu sein. Nicht, weil es gefordert wird in den Geboten, sondern weil sie selber Empfangende sind, weil sie so beschenkt sind aus Freiheit, weil sie sich auf Gott verlassen. Komm, folge mir nach, sagt Jesus. Und dazu möchte ich dich heute im Namen Jesu einladen. Zu einer inneren Bewegung und zu einem äußeren Zeichen. Eins fehlt dir, was du noch festhältst. Lass es los und folge Gott. Amen.